Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Friedrich Plus Deutsch vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt, welche ich dann am Ende der Folge nochmal zusammenfasse. Heute geht es um Namen. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags sprechen zu dürfen. Heute sind meine Gäste Astrid Müller, Damaris Nübling und Jessica Nowak, also gleich 3, nicht nur eine Person. Astrid Müller ist Professorin für Sprachdidaktik an der Universität Hamburg. Damaris Nübling ist Professorin für historische Sprachwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mit Fokus auf die Namensforschung. Und Jessica Nowak ist Juniorprofessorin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und forscht zum Sprachwandel des Deutschen, zum Beispiel zu Zweifelsfällen innerhalb der Sprache. Alle 3 haben beim Friedrich Verlag gerade bei Praxis Deutsch eine Ausgabe zum Thema Namen veröffentlicht. Wir sprechen also heute darüber, was sich hinter Namen verbirgt und wie man dieses Thema im Unterricht platzieren kann. Schön, dass Sie 3 da sind. Vielen Dank. Was sollte denn der Hörer oder die Hörerin noch von Ihnen persönlich wissen? Was habe ich hier unterschlagen?
Ja, ich bin Jessica Nowak und freue mich heute hier dabei zu sein, weil das Thema Namen, das ich unter anderem im Rahmen eines Drittmittelprojekts zu deutschen Familiennamen erforscht habe, sehr viel Gelegenheit bietet für Schülerinnen und Schüler, einen Einblick in die deutsche Sprache, in die Sprachgeschichte, aber auch deren Wandel zu bekommen.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Nübling?
Ja, ich befasse mich, ich habe eben mal nachgerechnet, jetzt 25 Jahre lang mit Namen. Und die Namen haben mein Interesse für die deutsche Sprachgeschichte geweckt. Und ich muss sagen, auch heute noch nach 25 Jahren faszinieren mich die Namen, die uns ja alltäglich begegnen. Ich kann nur sagen, es hört nicht auf, es wird eigentlich immer mehr. Also ein unerschöpfliches Thema.
Ja, und ich komme eigentlich überhaupt nicht aus der Namenforschung, sondern meine Forschungsschwerpunkte sind eher Orthographie, Didaktik, Leseförderung. Aber da ich Herausgeberin von Praxisdeutsch bin, hatte ich das große Vergnügen, dass ich Damaris Nübling und Jessica Nowak für eine Ausgabe von Praxisdeutsch eben zu diesem hochwichtigen und tollen Thema Namen gewinnen konnte.
Jetzt habe ich am Anfang kurz gestutzt oder geschmunzelt, als ich meinen Namen gesagt habe. Und logischerweise beim Thema Namen. Doch mir stellt sich die Frage, warum ist es ein Thema? Warum ist es wert, dass man darüber sich austauscht und das in den Unterricht platziert? Fangen Sie mal an, Frau Müller.
Ja, wenn Kinder in die Schule kommen, ist es in der Regel so, dass sie schon ihren Vornamen schreiben können oder zumindest einzelne Buchstaben des Vornamens schreiben können. Und schon auch im Vorschulalter fragen sie, steht da mein Name? Den Buchstaben kenne ich doch aus meinem Namen und so weiter und so fort. Und die erste Begegnung, also auch auf der Schriftseite, passiert eben häufig durch den eigenen Vornamen. Und es bleibt natürlich so. Wir müssen uns vorstellen, die Lehrerin, der Lehrer wird sehr schnell daran interessiert sein, die Namen der Kinder zu kennen, richtig auszusprechen und eben mit diesen Namen zu hantieren. Wir weisen uns gegenseitig schon sehr früh auch Namen zu, also dass wir Poseformen zum Beispiel finden und dass wir auch Dinge benennen, die in unserem Umfeld eine Rolle spielen. Und das machen eben schon sehr kleine Kinder, indem sie ihren Spielzeugen, ihren Puppen und Teddys Namen geben. Aber das bleibt natürlich eigentlich lebenslang so. Und Sie haben es ja eben gemerkt, wir haben uns über unsere Namen vorgestellt. Und da zeigt sich ja schon, wie relevant das Thema eben auch für den Unterricht ist.
Sie wollten ergänzen, Frau Nübling?
Ja, ich würde insoweit ergänzen oder das Ganze bekräftigen, als Namen die wichtigsten Wörter sind in unserem Leben. Das muss man sich klar machen. Und der eigene Name ist das allerwichtigste Wort. Wie Frau Müller eben schon gesagt hat, wir stellen uns damit vor, wir sind überhaupt nur gesellschaftsfähig und ansprechbar mit unseren Namen. Und wir machen ja viele Alltagserfahrungen mit unserem eigenen Namen. Sei es, wie eben schon erwähnt, dass er verkost wird, also verändert wird. Das muss man nicht unbedingt mögen oder man kann es sehr mögen, weil dann eine bestimmte Beziehung damit ausgedrückt wird. Oder dass ein Name falsch geschrieben wird, also der eigene Name falsch. Das kann ganz trivial sein, schwarz mit oder ohne T geschrieben. Irgendwie fasst uns das an. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass die Namen so etwas wie unser Gesicht sind oder wie etwas wie ein Körperteil von uns. Und da macht man schon sehr viele Alltagserfahrungen, mit denen man dann auch die Schülerinnen und Schüler auch gut motivieren kann, sich für Namen zu interessieren.
Wäre das der Hauptgrund, die Motivation für irgendetwas, wenn man es personifiziert durch den Namen, durch die Namensgebung, oder hat es noch andere Bedeutungsebenen bei dem Namen? Frau Novak, Sie wollten dazu noch was ergänzen?
Ich wollte ergänzend zu meinen Kollegen sagen, dass viel auch über Namen zugeordnet wird. Man zeigt sich auch an der Arbeit, dass sehr viele Anfragen zur Bedeutung des eigenen Namens kommen. Das heißt also, es ist ein Thema, das wirklich jeden berührt und dann eben auch im schulischen Kontext, wenn man sich mit Vornamen vorstellt in der Klasse, auch sehr viele Möglichkeiten eröffnet, die Namen zu untersuchen, im Sprachvergleich, Kulturvergleich. Das heißt, es sagt viel auch über uns selber und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der uns bei der Auseinandersetzung mit Namen begegnet.
Eine Seite natürlich die hochwichtige Funktion, die Vor- und Familiennamen haben in unserem Leben. Aber wir sind ja von Namen umgeben. Und das war eben auch das Spannende jetzt dieser Ausgabe von Praxisdeutsch, dass wir ja wirklich diese Facetten auch aufmachen konnten, die wir in diesem Bereich Namen und Namengebung dann tatsächlich haben. Also angefangen vom Schulnamen über den Straßennamen, über Namen für Produkte und es ist ja ein ganz bunter Blumenstrauß. Und da zeigt sich eben, dass gerade für den Unterricht ist eigentlich für jede Klassenstufe und für sehr unterschiedliche thematische Schwerpunkte hier so ein hochrelevantes Thema ist, das eben dann ja auch vielfältige Beziehungen auch zu anderen Themen eröffnet. Das fand ich hier in diesem Fall eben besonders spannend auch.
Es gab vor einiger Zeit mal von der Firma Coca-Cola die Initiative, dass die einzelnen Colaflaschen mit Namen bedruckt wurden, sodass dann jeder seine persönliche Cola hatte. Und die Erfolge davon waren wirklich durch die Decke gehend. Das war Wahnsinn, was diese Wirkung hatte auf die Kunden, wenn sie ihren Namen gesehen haben auf dieser Flasche. Und ich glaube, das kennt jeder auch vom Souvenirshop, dass es irgendwo etwas mit seinem Namen gibt. Und schon denkt man, oh ja, das ist für mich, das ist meins. Unabhängig davon ist es vermutlich nicht nur eine gute Möglichkeit zur Motivation, sondern auch, da ist ein großes Forschungsinteresse, dass man sich über die Veränderung der Namensgebung unterhalten kann. Was ist denn in der Vergangenheit passiert? Warum sind die Namen so, wie sie jetzt sind? Was bedeuten sie vielleicht auch? Ich glaube, aktuell gibt es nicht mehr den Beruf des Müllers, wie man ursprünglich mal hieß. Jetzt sollte man vielleicht Systemadministrator mit Nachnamen heißen oder sowas, aber das nur am Rande. Sie haben sich ja alle drei zu unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten damit beschäftigt. Frau Novak zum Beispiel, Sie haben sich mit den Motiven für die Namenswahl bei Haustieren beschäftigt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Rufnamenvergabe an Haustiere ist insofern spannend, als wir in den letzten Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel in der Vergabe beobachten können. Und zwar werden zunehmend insbesondere Hund und Katze, an die werden Personenrufnamen vergeben. Das heißt, also sie werden vermenschlicht. Und das zeigt natürlich wiederum den verändernden Bezug oder das veränderte Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Das heißt, die Tiere sind zunehmend Familienmitglieder. Sie sind oftmals auch Kinder- oder Partnerersatz. Und das spiegelt sich eben in der veränderten Namenvergabe wieder. Also wenn man sich beispielsweise die beliebtesten Hunde- und Katzennamen anschaut, die Top-10-Liste, dann wird man sehr viele Übereinstimmungen feststellen können mit den beliebtesten Rufnamen, die man an Mädchen und Jungen vergibt. Und das zeigt eben diese gegenwärtige Tendenz zur Vermenschlichung. Wenn man einige Jahrzehnte zurückgeht, haben wir eher noch die traditionellen Namen wie Pluto, Bello, Rex, die heute eben einfach nicht mehr so prominent sind. Und hier sieht man, wie sich gesellschaftlich-kulturelle Veränderungen, auch der Stellenwert des Haustieres, der Hund eben nicht nur als Hüter des Hauses oder die Katze als Mäusefängerin, wie sich das verändert hat. Und das ist etwas, was man bei Namen sehr gut beobachten kann, nicht nur bei den Haustiernamen, sondern eben auch bei der Rufnamenvergabe an Kinder, aber auch bei Umbenennungspraktiken. Straßennamen, Schulnamen und ähnliches. Also man sieht einfach diesen interdisziplinären Bezug, den Namen immer wieder herstellen. Und das fand ich jetzt besonders bei der Benennung von Haustieren unglaublich spannend, auch weil gerade jüngere Lernende ein sehr greifbares Thema haben, mit dem sie an die Namenthematik herangeführt werden können.
Woher kommt es, dass sich die Namensvergabe so verändert? dass man früher vielleicht Rex gesagt hat und heute halt Jens zum Hund.
Ja, das ist einfach genau diese zunehmende Veränderung des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier. Also gerade Hunde und Katzen, die zu unseren beliebtesten Haustieren zählen, sind ja inzwischen nicht mehr, wie gesagt, im Dienste, weder irgendwie als Wachhund noch als Jagdhund. Also sie sind weniger aus der Nutzperspektive betrachtet, sondern sie haben eine sehr hohe Kontaktfrequenz mit uns Menschen. Das heißt also, sie teilen nicht nur die Wohnung mit uns, sondern wir führen ja zum Teil auch Gespräche mit den Tieren, unabhängig davon, inwieweit sie uns verstehen. Und da entsteht einfach dieser Bedarf, das auch im Namen wiederzugeben. Und da greift man eben zunehmend auf diese Personennamen.
Ja, und vielleicht noch ergänzend dazu, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, nämlich so etwa 120 Jahre, da haben wir Zeugnisse aus einer badischen Kleinstadt, da wurden die Tiere gar nicht benannt. Also Hunde und Katzen wurden gar nicht benannt, es sei denn, der Förstermeister, der hat seinen Jagdhund benannt. Aber ansonsten liefen die Hunde rum, die hatten gar nicht so richtige Besitzer, die waren auch uninteressant, sie dienten zu nichts. Gut, die haben den Hof bewacht vielleicht, aber man muss sich klar machen, dass wir da ein ganz anderes Verhältnis hatten früher zu den Hunden und Katzen, die streunten herum. Heute kontrollieren wir ihre Fortpflanzung. Ich meine, es gibt ja kaum noch Hunde oder Katzen, die sich frei fortpflanzen hier in unserer Gesellschaft. Die gehören jemandem, die werden geimpft, die werden beschenkt, die dürfen ins Bett. Wir wissen ja, was da passiert ist. Und um noch diese Entwicklung noch etwas zu dramatisieren, sie bekommen nicht nur heute unsere Namen, sondern die bekommen die Namen unserer Kinder. Das haben wir auch festgestellt, dass sie also nicht nur Menschennamen bekommen, sondern sie bekommen faktisch die häufigsten Namen, die an die Babys heute vergeben werden, werden auch an Katzen und Hunde vergeben. Und das sagt ja sehr viel und sagt auch, dass, was die Soziologie immer wieder betont, dass die Namen sozusagen Seismographen gesellschaftlicher Veränderungen sind. Wir können an der Namengebung auch gerade historisch ablesen, wie sich in diesem Fall unser Verhältnis zu den Tieren verändert hat. Da muss man auch noch sagen, früher waren Katzen und Hunde, also Katzen waren Mausefänger, das waren Nutztiere. Und Nutztiere benennen wir ja heute auch nicht wirklich, weil wir sie ja essen. Auch da muss man sich klar machen, wir teilen Tiere in Nutztiere, in Wildtiere, die sind ganz woanders, und in Haustiere. Und Katze und Hund sind vom Nutztier zu Haustier geworden. Auch das spiegelt sich wieder.
Jetzt haben Sie gesagt, ein Seismograph für gesellschaftlichen Wandel. Das finde ich ist ein schönes Stichwort für Sie, Frau Müller, weil Sie beschäftigen sich viel auch mit den Geschlechterstereotypen von Namen. Und da sehe ich auch einen Wandel in der Namensgebung, ob das eher feminin konnotierte Namen sind oder maskuline. Unsere Katze zum Beispiel heißt Bella mit einem LA am Ende, also sehr weiblich und nicht Bello, was eher männlich wäre. Inwiefern spielt das eine Rolle vielleicht auch für den Unterricht?
Ja, Geschlechterstereotype spielen ja eigentlich in der gesamten Schullaufbahn und natürlich darüber hinaus auch eine Rolle, also auch unabhängig von Namen. Aber hier in unserem Namenheft konnten wir das natürlich an diesem Thema auch sehr schön greifbar machen, so im Bereich der Markennamen. Ne? Also es gibt Duschgels für Mädchen und für Jungs und die unterscheiden sich von der Zusammensetzung kaum. Also das ist vielleicht, dass die Duftstoffe etwas variieren, aber ansonsten sind die Inhalte fast identisch. Aber die Aufmachung ist eben so unterschiedlich, wie man sich das vorstellen kann, wenn man einmal in einen Drogeriemarkt geht und sich das da anschaut. Also es fängt natürlich an bei der Namensvergabe, dass bei den Produkten, die Mädchen oder Frauen adressieren, eher solche Begriffe vorkommen wie Beauty oder Girl natürlich. Und bei denen für Männer oder Jungen Playboy oder Man oder King und ähnliches. Sie merken auch hier eben der Einfluss dann auch des Englischen ganz stark, damit die Produkte auch modern wirken. Und das ist geschlechtsübergreifend auf jeden Fall. Und neben den Namen sind natürlich die Aufmachungen der Produkte auch wichtig, ne? Also angefangen bei den Farben, die für Mädchen und Frauen eher hell, die für Männer eher dunkel. Bei den Produkten für Frauen ist es eher eine schwungvolle Schrift, die verwendet wird. Bei denen für Männer ist es eher so ein bisschen schlicht. Und die Begriffe oder die Namen für diese Marken sind bei den Mädchen eher lang und bei den Jungen eher kurz. Also man merkt hier schon, dass so auch Stereotypien so gefestigt werden durch diese Markennamen, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass diese Produkte immer noch gekauft werden. Denn ich habe schon den Eindruck, dass die Jugendlichen heute sich damit ja auch sehr, sehr intensiv auseinandersetzen mit der eigenen Identität und natürlich auch mit der Zuschreibung dann, die an sie gemacht werden, so dass das schon etwas auffällig ist, dass es hier immer noch so gut funktioniert.
Bedingt. Ich zum Beispiel verwende gern das Shampoo von meiner Partnerin, weil es einfach so viel besser riecht als die Männershampoos. Und das heißt Langhaarmädchen. Egal. Frau Nübling, Sie wollten noch was sagen.
Ja, vielleicht gerade im Anschluss daran, was Frau Müller gesagt hat, dass zum Beispiel eben die Produktnamen für Frauen länger sind und vokalreicher sind und die für Männer kürzer und konsonantenreicher. Und genau das sind die Strukturen, die auch unsere Vornamen prägen. Wenn man alle Vornamen, die vergeben werden, zusammenwürfelt und sie dekomponiert, wenn man so möchte, dann kommt genau das raus, dass Frauenvornamen oder Mädchenvornamen beides länger sind. Denkt man nur an Christian und an Christiane, den Akzent oft hinten tragen oder auf der nicht ersten Silbe, eben Christian, aber Christiane, auch da kommt das rein, dass sie mehr Vokale haben, die Frauennamen und so weiter. Und da ist es interessant zu sehen bei den Vornamen, dass sowas zwar hinter den Kulissen läuft, diese Namensstruktur, wir ahnen es und wir können auch Namen, unbekannten Namen ein Geschlecht entnehmen. Das schaffen wir sehr, sehr gut, weil wir diese Strukturen internalisiert haben. Und was sich da abspielt bei den Vornamen ist, dass im Laufe der Jahrzehnte eine Angleichung stattgefunden hat. Das heißt, die Unterschiedlichkeit bezüglich dieser Kriterien, die ich eben genannt habe, die nimmt ab. Und das schlägt sich oder das ist am besten zeigbar an dem derzeitigen extrem häufigen jungen Namen Luca. Das ist einer, der auf A auslautet. Das war normalerweise ganz typisch für Frauen- und Mädchennamen, das ging gar nicht für Jungen. Und jetzt kommen Namen wie Luca und Noah und Joshua und Mika und so weiter. Das sind sozusagen weiblich klingende jungen Namen, die jetzt hochkommen, modern sind. Und jetzt wieder Stichwort Seismograf. Da sieht man die Geschlechtsrollenangleichung, die unsere Gesellschaft dann doch vollzieht, auch wenn so ein Gender-Marketing, wie eben erwähnt, noch sehr gut läuft und die Produkte gerne geschlechtssegregiert beworben werden und benannt werden. Aber insgesamt haben wir natürlich eine Pluralisierung, sage ich mal, von Geschlechterkonzepten und damit auch eine Angleichung. Also wir dürfen heute viel mehr, als wir noch vor 50 Jahren durften.
Jetzt habe ich einen Freund, der heißt Alex. Und die Langform ist Alexander, aber wenn man nur Alex liest, dann kann es sowohl eine Frau als auch ein Mann sein. Was hat's damit auf sich?
Ja, kann ich auch vielleicht kurz erklären. Das sind Kosenamen, typische Kosenamen. Und die beseitigen typischerweise genau das, diesen geschlechtsanzeigenden Endsilbe von Namen, nämlich Alexandra. Und auch Alexander wird beides zu Alex, genauso Ulrich und Ulrike zu Uli und so weiter. Da haben wir viele Beispiele. Das heißt, bei den Kosenamen wird Geschlecht überschrieben. Es ist völlig irrelevant. Jetzt wundert man sich auf den ersten Blick, weil ja Kosenamen normalerweise in Familien, in Intimbeziehungen, Paarbeziehungen und so weiter gebildet werden. Und genau da ist Geschlecht, so paradox es klingen mag, uninteressant. Wir haben uns zwar meistens in der Mehrheit der Fälle wegen des Geschlechts gepaart sozusagen, aber immer dieses Geschlechterspielchen aufzuführen während einer funktionierenden Partnerschaft, das klappt nicht. Man sieht es auch daran, dass die Aufmachung vor einer Paarbildung viel auffälliger ist, viel stärker genderisiert ist, also vergeschlechtlicht ist und dass dann nach der Hochzeit, ich sag's jetzt mal einfach platt, die Kleidung eben, dass man sich halt dann locker in dieser Jogginghose kleidet, beide und auch ein bisschen zunimmt und so weiter. Wir kennen ja so ein bisschen die Stereotype, an denen ja auch immer ein bisschen was dran ist. Das heißt, Geschlecht muss um die Individualwahrnehmung, und die ist wichtig in einer Beziehung, die Individualwahrnehmung, und es muss funktionieren. Man muss sich den Haushalt, die Kinder und so weiter aufteilen. Die wird wichtig. Und Geschlecht, das kennen wir doch. Wir sehen es doch. Wir wissen doch, was für ein Geschlecht der oder die andere hat. Insofern spielt das auf den Kosenamen eine ausgesprochen geringe Rolle. Und auch da wieder Stichwort, Namen sind Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen.
Dankeschön. Das war eine neue Erkenntnis. Frau Nowak, Sie wollten noch kurz was ergänzen.
Ja, vielleicht jetzt auch die Brücke nochmal zu den Haustiernamen zu schlagen. Umso interessanter ist es, dass mit dieser Tendenz der Vermenschlichung und bei Hunden und Katzen insbesondere in den letzten Jahren beobachtet werden kann, dass das Geschlecht durchaus bei der Namenvergabe eine Rolle spielt. Das heißt also, ob ich einen männlichen oder einen weiblichen Hund mache, beeinflusst natürlich auch die Namenwahl. Das ist dann auch erkennbar, wenn man ins Internet geht und sich solche Namenlisten anzeigen lässt, die quasi auch beratenden Charakter haben, ähnlich wie bei Kindern. Also hier haben wir im Prinzip das Analogon und damit auch diesen seismografischen Charakter gesellschaftlichen Wandels. Man wirklich weibliche Rufnamen an Hündinnen oder Kätzinnen vergibt und männliche Rufnamen dann an Rüden oder Hündinnen. Das heißt, da spielt es eine Rolle, das Geschlecht zu unterscheiden. Wichtig ist allerdings, dass man bedenkt, dass man bei diesen beiden Tierarten natürlich auch eher das Geschlecht visuell unterscheiden kann. Bei Fischen beispielsweise würde man unter Umständen eine solche Unterscheidung nicht treffen, weil es einfach auch nicht sichtbar ist.
Jetzt haben wir in der Schule dieses Ritual, dass wir Namenskärtchen und Namenszettelchen irgendwo hinschreiben. Zumindest hatte ich das damals und die durften wir schön gestalten, wer konnte. Dann hat sich jeder daran so erfreut, dass er sein Namensschildchen gemacht hatte und dass er dann erkannt werden konnte. Gibt es abgesehen davon noch einen anderen Anwendungsfall, weswegen das ein Thema in der Schule sein könnte, weswegen Lehrkräfte dieses Thema auf jeden Fall platzieren sollten? Oder wie sie es auch platzieren können, Frau Müller?
Einen Namen insgesamt und nicht nur Rufnamen zum Beispiel. Ja, also wir haben das überall. Also wir haben angefangen, der Name der Schule. Da gibt es eben auch interessante Befunde, dass Grundschulen zum Beispiel eher keinen Namen bekommen, der irgendwie so eine zusätzliche Identifizierungsfunktion hat. Also die heißen dann eher Grundschule am Bach oder Grundschule Sonnenstraße und ähnliches. Und Gymnasien haben zum Beispiel viel stärker auch Namen, die irgendwie mit der Region verbunden sind oder die eben auch Personen ehren sollen, in dem die Schule den Namen tragen darf. Das wäre so der eine Bereich, aber das geht natürlich weiter. Über Markennamen haben wir eben schon gesprochen. Straßennamen und Plätze sind ja auch ein Thema, das wirklich ja auch einlädt zu Debatten, dass wir hier wirklich zu differenzierten Argumentationen kommen können und eben auch wieder so einen ganz starken Bezug haben zur Region, zu dem, was uns im Alltag begegnet, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch schauen können, welche Straßennamen gibt es, welche Plätze gibt es in meiner Umgebung und warum heißen die so? Und natürlich gleichzeitig auch die Debatten jetzt um Umbenennungen von Straßen und Plätzen dann eben auch zum Thema des Deutschunterrichts zu machen. Und das sind Herausforderungen, das sind einfach Themen, die so viel mit der Gegenwart der Schülerinnen und Schüler zu tun haben, dass sie wirklich ein unendliches Feld auch an Zugängen eröffnen. Wir haben natürlich nicht unendlich viel Zeit im Deutschunterricht, uns damit zu beschäftigen, aber Namen auch als Aufhänger zu nehmen, als Ausgangspunkt zu nehmen, genau auch für vielleicht die Entwicklung der Argumentationsfähigkeit, ist eine ganz großartige Sache aus meiner Perspektive.
Und es gibt ja ganz aktuelle Bezüge, wie eben schon angesprochen. Wir haben ja jetzt diese Umbenennungsinitiativen mit von Straßennamen mit kolonialem Hintergrund. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und da kann man zum Beispiel den Schülerinnen und Schülern ziemlich schnell, muss man ihnen beibringen, dass Straßennamen und Plätzennamen und so weiter ehrende Funktionen haben. Das heißt, diese Personen werden geehrt und nicht einfach nur erinnert. Das wird in der Öffentlichkeit sehr oft verwechselt. Und es gibt ja sehr viel Protest gegen diese Umbenennungen, weil man sagt, man radiert Geschichte aus und so weiter, was mitnichten der Fall ist, sondern man wechselt diese Straßennamen, um diese ehrende Funktion auch zu entziehen. Und wir wissen, dass das Verbrecher waren in sehr, sehr vielen Fällen. Und diese Diskussion kann man verfolgen. Da gibt es Protokolle, die auch im Internet veröffentlicht werden, verschiedener Städte und zu welchen Lösungen sie kamen. Man will ja konstruktiv sein. Also was gibt es dann für Möglichkeiten, andere Namen dafür zu nehmen? Welche Namen sind es vielleicht Widerstandskämpfer, Kämpferinnen aus dieser Kolonialzeit oder alle möglichen Dinge werden diskutiert und die Bevölkerung wird beteiligt. Also das ist aktuell. Man muss eigentlich nur nach rechts und links schauen und stößt dann auf richtige kontroverse Namendebatten, die spannend sind.
Bevor ich Sie gleich jetzt alle nochmal bitte, vielleicht einen konkreten Hinweis mit in die Praxis geben zu können, würde ich das Ganze für mich nochmal kurz zusammenfassen, was hier in dem Gespräch für mich hängen geblieben ist und vor allen Dingen, welche 5 Thesen Sie auch mit in der Ausgabe platziert haben. Und auch wenn ich weiß, dass es sehr schwer ist, dieses große Thema unterzubrechen, gibt es vielleicht doch 1 oder 2 konkrete Anhaltspunkte, die jetzt eine Lehrkraft mitnehmen kann, die Sie sich wünschen würden. Was ich vor allen Dingen rausgehört habe, ist, das als Einstiegsthema oder als Einstieg zu nutzen in irgendein Thema. Beispielsweise, warum hieß denn der Dr. Faust von Goethe Dr. Faust? Und wie ist es bei anderen Straßennamen? Da gibt es vermutlich überhaupt keine Begrenzung, nicht nur auf Deutsch, sondern auch bei Chemikern oder Physikern, sich einem Thema so zu widmen. Das heißt, der erste Punkt ist vor allen Dingen, die Schüler sind motiviert, sich mit der Herkunft und Bedeutung ihrer eigenen Vornamen und Familiennamen zu beschäftigen, sowie dann natürlich auch den anderen Themen, weil irgendwas, gewisse Magie ist vielleicht dahinter, hinter dem Namen. Der zweite Punkt, der mir noch hängen geblieben ist, ist, die Schülerinnen beschäftigen sich mit Motiven für die Namenswahl auch bei ihren Haustieren als Möglichkeit der Motivation und der Neugierde vielleicht auch. Da hatten Sie auch, Frau Nübling, gesagt, es als Seismograph für den gesellschaftlichen Wandel zu sehen und auch zu gucken, wie war es denn vor 20 Jahren? Vielleicht werden die Lehrkräfte sich auch erinnern können, vor 20 Jahren hießen die Schüler irgendwie anders. Jetzt heißen die besonders, gerade in Berlin, aber Klammer wieder zu. Dritter Punkt, die Schülerinnen und Schüler entdecken und diskutieren auch die Geschlechterstereotype bei Markennamen und nutzen vielleicht auch mal das Frauenshampoo, wenn sie Jungs sind, oder das Männershampoo, wenn sie Frauen sind, weil ja eigentlich eher dasselbe drin ist, abgesehen von den Zusatzstoffen. Dann haben wir noch den vierten Punkt, dass Schülerinnen und Schüler sich zu Namensänderungen für Straßen, Plätzen und Schulen positionieren können, müssen und vielleicht auch sollten, um sich klarzumachen, was da an Ehrungen hintersteckt, hinter so einem Namen und nicht nur Geschichte. Dass es halt durch Zufall die Heerstraße gibt, sondern dass da vielleicht das Heer mal lang marschiert ist. Und zu guter Letzt, Schülerinnen und Schüler erkennen grammatische Besonderheiten von Namen, je nachdem, wie die Endungen von den Namen sind, zum Beispiel beim Namen Luca oder bei Mika oder Joshua, wo es jetzt eine weibliche Namensendung ist, aber sie trotzdem für Männernamen genutzt wird und sich so geschlechterspezifische Unterschiede mehr und mehr aufweichen können, beziehungsweise auch hier einen Wandel in der Gesellschaft darstellen. Inwiefern würden Sie jetzt jeweils einen Hinweis für die Lehrkräfte mitgeben können, um dieses Thema in die Praxis weiterzubringen? Was liegt Ihnen da am Herzen? Ich warte noch mal kurz und dann würde ich mit Ihnen, Frau Müller, anfangen, weil Sie haben den Fluch, die Didaktik hinter sich zu stehen. Welchen Hinweis hätten Sie?
Ja, eine Ergänzung, wenn ich so anfangen darf. Denn eine Facette dieses Themas, es ist riesengroß, das ist klar, aber eine Facette dieses Themas haben wir wirklich ja nur am Rande besprochen. Und das sind die grammatischen Besonderheiten der Namen. Sie haben eben gesagt, also Endung A, eher ja weiblich, aber heute heißen eben ganz viele Jungen auch so, was ja auch mit Vokalharmonie zum Beispiel zu tun hat. Aber wir können ja gerade an den Namen eben auch Besonderheiten feststellen in der Grammatik. Zum Beispiel das S, Genitiv S, finden wir eben auch bei weiblichen Vornamen. Marias Tasche, das würde sonst nirgendwo gehen, ne? Also Faust-Tasche oder so geht nicht. Eben auch diese Voranstellung dann des Namens in diesen Konstruktionen zum Beispiel. Und Wegfall auch von Endungen. Damaris Nübling spricht da immer so wunderschön von der Schonung des Namenkörpers. Was wir zum Beispiel sehen, früher die Erstausgabe von Goethe hatten wir heute schon, war die Leiden des jungen Werthers. Und heute fällt ihm zum Beispiel das S weg. Das heißt, wir sehen hier ganz viel auch über Sprachgeschichte zum Beispiel. Und das wäre etwas, was vielleicht nicht der allerwichtigste Hinweis ist, gerade wenn ich mit jüngeren Schülerinnen und Schülern arbeite. Aber schon eine Ergänzung, die mir sehr wichtig ist, dass sie eben auch ganz viel über Grammatik lernen können, über Sprachwandel lernen können, wenn wir uns mit Namen beschäftigen.
Ja, und anknüpfend an das, was Astrid Müller gesagt hat, damit kann man sehr schön auch die Brücke zu stärker grammatisch-sprachgeschichtlichen Themen schlagen. Das heißt also, den Schwerpunkt, den ich habe mit den Zweifelsfällen, der lässt sich zum Beispiel über solche grammatischen Phänomene, Variationsphänomene, die Astrid Müller angesprochen hat, herstellen. Und damit knüpft man auch an einen sehr bedeutenden Aspekt an. Das heißt, die Sprachreflexion, Reflexion des Sprachgebrauchs. Und man kann zudem natürlich beispielsweise an Familiennamen Einblicke in dialektale, regionale Verteilungen und Formen bekommen. Das heißt also, man kann auch hier mitunter einen regionalen Bezug herstellen der Lernenden zu den Namen ihrer Umgebung und gleichzeitig eben auch Einblicke ermöglichen in die Sprachgeschichte. Denn unsere Familien konservieren ja einen vergleichbar alten Sprachstand und sind damit eben eine sehr wertvolle Quelle.
Die Klassenzimmer sind heute ja Multikulti besetzt. Und man kann wunderbar alle Nationalitäten und so weiter einbeziehen, indem man sich für deren Namenssysteme interessiert. Auch da sind die Namenssysteme natürlich geronnen aus gesellschaftlichen Fakten und Entwicklungen. Und man kann dann wunderbar Einblicke bekommen in andere Kulturen. Wieso hat man in vielen slawischsprachigen Ländern drei Namen? Ja, man hat drei Namen, bei uns ja nur zwei. Auf Island hat man nur einen Namen und dann kann man sich fragen, was bedeuten die Namen, warum sind es drei, was drücken die aus und so weiter. Das heißt, die sind nicht nur wunderbare Fenster in die Sprachgeschichte, sondern eben auch wunderbare Fenster in andere Kulturen. Und damit kann man auch alle einbinden in der Klasse und das wird super interessant, wenn man dann sich mal fragt, warum ist das denn so bei euch und was steht dahinter?
Frau Müller, ein letztes Wort, ja.
Darf ich dazu ergänzen, noch einmal das, was Damaris Nübling eben über Familiennamen sagte, ist hochspannend. Und es gibt ja eine wunderbare Quelle, um eben auch Familiennamen dann nochmal genauer anzuschauen. Das ist der digitale Familiennamen-Atlas Deutschlands, der unter anderem von Damaris Nübling gestaltet wird, immer noch. Und das ist, ich sage immer, ein wunderbares Spielzeug. Also man kann sich da sehr, sehr vertiefen in Familiennamen, ihre Bedeutung, ihre Verteilung. Und das würde ich wirklich allen Lehrkräften ans Herz legen, sich da einmal so ein bisschen einzuarbeiten. Der ist ganz niedrigschwellig zugänglich und ganz großartig und hochinformativ.
Dankeschön. Ich werde selber mal schauen. Und bin mir leider durchaus bewusst, dass wir nicht mehr ansatzweise diesem Thema gerecht werden konnten in dieser Zeit. Und hoffe einfach, wir konnten jetzt zu viert hier Neugierde sehen für das Thema Namen und die Einbindung in den Praxisteil des Unterrichts. Dankeschön an Sie drei, dass Sie hier waren.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.